SRF 2 Kultur.
Es ist wirklich auffällig, wie viele ältere Musiker noch voller Schaffenskraft sind. Die Liste ist lang, hier nur ein paar Beispiele. Tina Turner hat mit 70 ihre Abschiedstour gegeben. Jazzpianist Chick Corea, über 70, zieht gerade mit Musikern durch Europa, die seine Enkel sein könnten. Am präsentesten ist Mick Jagger, der Rolling Stones Frontmann feiert heute nämlich seinen 70. Anlass für die Frage an Musikjournalisten Hans-Peter Künzler: Ist Musik eine Art Jungbrunnen?
Ich glaube schon. Es ist wie mit allem, wenn man sich mit einer Passion dafür begeistert, dann interessiert man sich immer wieder für das Neueste, was passiert, oder einfach für den Geist der Musik. Und ich glaube schon, dass einem das junger hält. Wobei, man muss natürlich auch sagen, das sind jetzt die Beispiele, die Sie aufgezählt haben, das sind die großen Beispiele. Es gibt ja leider auch ganz andere Leute, die an der Musik sogar zerschollen sind, weil die Romantik von Drogen und so, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, das Klischee, da sind viele wie Icarus zu nah an die Sonne gekommen und dann abgestürzt. Aber die Leute, die Sie aufgezählt haben, die haben es verstanden, fit zu bleiben auch. Also sie haben sicher alle ein ganz rigides Fitnessregime durchgeführt, haben die richtigen Sachen gegessen und so. Und der große Vorteil von diesen großen Namen ist natürlich der, dass sie ziemlich viel Geld verdient haben und sich von allem immer das Beste leisten konnten. Und das hat sicher auch gesundheitliche positive Folgen.
Wie sieht es denn bei Mick Jagger aus? Er wird ja heute 70 und er hat nicht unbedingt sich zurückgehalten in seiner Jugend in Sachen Drogen. Wie hat er da die Kurve gekriegt?
Mick Jagger hatte halt neben sich das Beispiel von Brian Jones, dem Gründer der Rolling Stones eigentlich, der genau zu diesen Leuten gehörte, die dann eben abgestürzt sind, weil sie nirgends Nein sagen konnten, weil sie alles, was ihnen offeriert wurde, von Sex bis vor allem auch Drogen, hat er in sich hineingezogen und ist dann 1969 gestorben. Mick Jagger hat an diesem Beispiel gesehen, was passiert, wenn man eben sich nicht unter Kontrolle hält, wenn man keine Disziplin hat, wenn man sich einfach haltlos treiben lässt. Und Jagger hat ja schon von Anfang an, als er noch zum Beispiel Wirtschaft studierte während dem ersten Jahr der Rolling Stones, er hat immer einen ganz starken Selbsterhaltungstrieb gehabt. Er wusste, wie weitergehen konnte, auch mit den Provokationen der Rolling Stones, wie weitergehen konnte, ohne dass es wirklich bleibenden Schaden auslösen würde.
Und jetzt haben wir ihn über Jahrzehnte beobachten können, wir haben seinen Reifungsprozess, seinen Alterungsprozess mitverfolgen können. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache, auch bei anderen Künstlern. Wie macht man denn das, dass man gut altert als Künstler, dass man nicht irgendwann peinlich wird?
Ich finde das eine extrem interessante Sache jetzt bei dieser Generation von Musikern, die in den 60s innovativ gewirkt haben und jetzt ebenso zwischen 65 und 75 sind, wie sie es geschafft haben, mit Würde älter zu werden oder eben nicht. Und gerade am Beispiel von Mick Jagger sieht man, wie er eine Zeit lang wirklich ziemlich auf dem Holzweg war. In den 80er und 90er Jahren, ich muss vielleicht sogar noch weiter ausholen, die Rolling Stones in den 60er und 70er Jahren, das waren ja wirklich Innovatoren, sie haben das Tempo gesetzt, die anderen sind ihnen hinten nachgehechelt musikalisch. Aber in den 80er Jahren, 90er Jahren, wo plötzlich sich alles viel schneller veränderte, auch wegen MTV, Musikvideos und so, plötzlich war die Kommunikation, die Massenmedien waren viel mehr an Musik interessiert, es ging alles viel schneller. Die Rolling Stones konnten irgendwie fast nicht mehr mithalten. Also das heißt, Keith Richards, der wollte gar nicht sich irgendwie verändern, der wollte seinen Groove spielen und war glücklich damit. Jagger dachte, er könne sich erneuern. Er hat plötzlich von überall, was irgendwie neu passiert ist, hat er ein Element genommen in seine Musik, seine Solo-LPs, die waren ja wirklich keine großen Werke. Er hat da lernen müssen, dass Schuster bleibt bei deinem Leisten. Man muss beim Älterwerden als Künstler wissen, was man kann und was man nicht kann. Und scheinbar ist ihm das gelungen in den letzten 5 oder 10 Jahren, dass er eingesehen hat, dass auch ein Mick Jagger eben nicht dem Zeitgeist nachhecheln soll, sondern der Zeitgeist muss ihm nachhecheln. Und das hat ihn nun wirklich dazu gebracht. Man hat es gesehen bei den Rolling Stones, wie sie in Glastonbury zum Beispiel aufgetreten sind vor ein paar Wochen, Glastonbury Festival. Sie haben das gemacht, was sie am besten können, und damit ist der Geist der Musik, dieser Rockgeist, dieser Bluesgeist, ist wieder auferstanden, der in den 80er Jahren verloren gegangen ist mit diesen riesen Supershows, wo alles genau ausgeplant war.
Also Sie würden sagen, Mick Jagger ist eine lebende Legende und das funktioniert noch?
Ich finde, das funktioniert wieder. Also in den 18- und 90er Jahren hat es überhaupt nicht funktioniert. Das war peinlich. Aber jetzt, wo er wirklich einfach sich auf die Musik und den Geist der Musik bezieht, geht das wieder. Und bei den anderen Musikern, die Sie aufgezählt haben, also zum Beispiel, ja, es gibt noch weitere Beispiele. Tom Jones zum Beispiel, der hat dann plötzlich in den letzten paar Jahren, hat er sich auf eine Musik zurückbesonnen, die er eigentlich nie besonders gemacht hat. Den Blues nämlich, und hat 1, 2 großartige Alben herausgegeben, weil er sich eben erneuert hat und gekonnt erneuern. So, der Blues selber ist ja eh, das waren schon 60, 70-jährige Leute, die in den Blues gesungen haben, als die Rolling Stones 20 waren. Das ist eigentlich eine Musik, die nie wirklich nur eine Jungmusik gewesen ist. Drum kann man da auch wieder eher zurückkehren dazu und nicht das Gefühl haben, man flirte mit etwas, das einer anderen Generation gehören würde. Und da haben die Rolling Stones auch extrem Glück gehabt, dass es eben eine zeitlose Musik ist, mit der sie berühmt geworden sind.
Steinway-Flügel sind Instrumente erster Güte. Sorgfältig hergestellt stehen sie in den besten Konzerthäusern der Welt. Doch Steinway hat, so wie viele Klavierhersteller im Westen, finanzielle Probleme. Jetzt wurde bekannt, dass das Unternehmen an einen amerikanischen Investor verkauft werden muss für rund 420 Millionen Franken. Klavierbauer im Westen haben es also immer schwerer. Gleichzeitig verdienen Chinas Klavierfabriken gutes Geld, denn dort brummt der Markt. 40 Millionen Menschen spielen Klavier in der Volksrepublik. China ist mittlerweile der größte Musikmarkt der Welt. Silke Ballweg berichtet aus Peking.
Shu Yan spielt im Eingangsraum seiner Musikschule ein paar Takte auf einem alten Flügel.
Das ist Steinway. Dieses Stück, gebaut 1907, habe ich genommen, die alte. Und dann alles neue. Neue Resonanzboden, neue Saiten, neue Stimmwirbel. Ja, das ist auch ein sehr gutes Stück.
Shu Yan wurde in den 80er Jahren bei Steinway & Sons in Hamburg zum Klavierbaumeister ausgebildet. In Peking leitet der mit 50er heute eine Musikschule und vertreibt exklusive Flügel. Das Geschäft läuft gut, denn in Chinas neuer Mittelschicht gehört Klavierspielen mittlerweile zum guten Ton. Und seit der Musiker Lang Lang ein weltweiter Star ist, wollen auch immer mehr Kinder einmal so werden wie er. Shu Yan geht auf einen schwarzen Flügel in modernem Design zu. Der Preis? 300.000 Franken.
Das ist Audi-Design. Wahnsinn. Ne? Und ein zu mir gekommen. Bei mir eine Woche gekauft. Jemand. 4, 5 Jahre alte Kind. Wirklich. Ich habe gerade genommen. Und dann kommt die Eltern mit einem 5 Jahre ein Mädchen. Sucht Gutes. Man, das Mädchen spielt dies. Das sagt, Mama, dieses Stück ist gut. Ich sage, nein, bitte, andere. Ja. Diese, lass mich ein bisschen bleiben hier. Mama, ich möchte diese haben. Und die Eltern sagen, Herr Xi, nicht so geizig. Ja, wir nehmen das. Sofort. Ja, gekauft.
Doch nur die wenigsten Chinesen können sich solchen Luxus leisten. Die meisten spielen auf schlichten chinesischen Exemplaren. Mehr als die Hälfte der weltweit produzierten Klaviere werden in der Volksrepublik gefertigt. Nach offiziellen Angaben 280.000 allein im letzten Jahr. Es sind einfache Klaviere für die Massen, hergestellt in riesigen Produktionshallen, etwa von der staatlichen Qinghai Klavierfabrik im Osten Pekings. Die riesige Montagehalle ist knapp 300 Meter lang und 50 Meter breit, direkt am Eingang Bandkreissägen und Hobelmaschinen. Arbeiter in blauen Werksuniformen sägen Holzbretter aus. Es ist laut und geht zu wie in einer großen Möbelschreinerei. 2000 Menschen arbeiten in der Fabrik, vor allem ungelernte Arbeiter. Die Instrumente hier entstehen im Akkord, erzählt Shen Qingwei, der Vize-Marketing-Chef bei Qinghai. Wir bauen hier jedes Jahr rund 42.000 Klaviere. Unsere maximale Kapazität liegt bei 50.000. Es dauert 3 Monate, bis ein Klavier fertig ist. Die meisten gehen auf den chinesischen Markt, aber einige exportieren wir auch. Ein Schweizer Klavier für Anfänger kostet rund 8.000 Franken. Das Einstiegsmodell von Qinghai ist bereits für 2.500 Franken zu haben. 40 Millionen Menschen spielen in der Volksrepublik Klavier, erklärt Pressesprecher Liu Chunchen. Und Qinghais Auftrag sei, für sie erschwingliche Instrumente zu bauen. Während der vergangenen 30 Jahre hat sich das Lebensniveau vieler Chinesen stark verbessert. Die Menschen wollen nicht mehr nur arbeiten, sie interessieren sich auch für Kunst und Kultur. Das Klavier ist ein Beispiel dafür. Viele Eltern wollen, dass ihre Kinder Klavier lernen. Und wir wollen ihnen helfen, diesen Wunsch zu erfüllen. Auf den billigen chinesischen Klavieren konnte man bis vor ein paar Jahren kaum spielen, sagt Klavierbaumeister Shu Yan. Die Tasten verklemmten, der Klang war miserabel. Heute aber seien diese Probleme behoben. Den Erwartungen der Kunden würden die Instrumente durchaus gerecht.
Diese Familie, das ist ganz normale Chinesin für ein einfacher Kind. Die können nicht so viel Geld auflegen. Meistens, die kaufen ein chinesisches Klavier. Dann das Kind kann schon Unterricht haben.
Auch europäische Hersteller wollen vom Musikboom in China profitieren. Schimmel, Blüthner oder Bechstein fertigen schon in der Volksrepublik. Bei den Chinesen punkten sie mit dem Siegel guter Qualität. Doch es ist fraglich, wie lange sie diesen Vorteil noch nutzen können. Denn auch Hersteller aus dem Reich der Mitte schmücken sich bereits mit europäisch klingenden Namen. Ein chinesischer Produzent verkauft seine Klaviere unter der Marke Rittmüller. Ein anderes Unternehmen nennt seine Instrumente Edelweiß.
Sie hören SRF 2 Kultur mit Nadja Fischer und den Kulturnachrichten. Der deutsche Lyriker und Autor Rolf Haufs ist heute in Berlin im Alter von 77 Jahren gestorben. Rolf Haufs gilt als einer der bedeutendsten Lyriker Deutschlands. Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Haufs hinterlässt 13 Lyrikbände, außerdem Prosa, Kinderbücher und Hörspiele. Seit 1972 war Rolf Haufs auch Radiojournalist beim Sender Freies Berlin, wo er 3 Jahrzehnte lang über Literatur berichtete. Haufs Lyrik wird als dicht, immer wieder ironisch und auch irritierend beschrieben. Irritation, so sagte der Autor einmal, sei eine andere Möglichkeit des Sprechens gegen Vereinfachung und Vereinnahmung. Nachdenklich und melancholisch, auch das war eine Seite von Rolf Haufs. Das Leben bestehe nicht aus Glücksverheißungen, sagte er 1994.
Noch vor vielen, vielen Jahren hat man... Oder habe ich immer darauf gewartet, dass das sogenannte Glück kommt. Eines Tages kommt was, es kommt was. Aber es kam nie, bis ich begriffen habe, jetzt dieser Augenblick, dieser Moment, ob Trauer oder Freude oder was es auch sei, das ist es. Man glaubt immer, jetzt kommt die große Karriere, jetzt kommt die Frau des Lebens, jetzt kommt, ich weiß nicht was, jedenfalls, man wartet immer auf etwas. Und eines Tages begreift man, nicht warten, sondern sozusagen dieser Augenblick, egal was da passiert, ob ein lieber Mensch davon geht, ob man eine Trennung erlebt, einen Tod erlebt, das gehört alles dazu.
Der Lyriker Rolf Haufs, der heute in Berlin im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Gestern wurden die Bayreuther Festspiele feierlich eröffnet. Heute fällt mit dem Rheingold der Startschuss für den neuen Ring des Nibelungen, den Frank Castorf interpretiert. Wie der Intendant der Berliner Volksbühne Wagners Mammutwerk interpretiert, erwarten viele mit Spannung. So viel hat Castorf schon verraten, er inszeniert die Operntetralogie als Kampf ums Öl, welches das Gold der heutigen Zeit sei. Deshalb spiele das Rheingold, der erste Teil des Rings, an einer Tankstelle an der Route 66 in den USA. Was fasziniert Castorf an Wagners Ring des Nibelungen?
Dass er nicht deutbar ist, dass er sich der Deutung entzieht, dass er nicht einortbar ist, dass er eine fröhliche Anarchie hat, dass er all das hat, was mir manchmal auch wichtig ist, das ist das Paradoxale in der Musik, im Text, in den Zuordnungen mythisch, märchenhaft, philosophischer, psychologischer Einordnung. Und mir geht es immer so, eigentlich kann ich nicht zu einer einfachen Wahrheit kommen, ich kann auch nie zum Schluss kommen. Ist übrigens das Schönste, dass ich endlich mal 17 Stunden inszenieren darf.
17 Stunden Castorf, ab heute an der Bayreuther Festspielen. Der vierteilige Wagner-Zyklus endet am 31. Juli mit der Götterdämmerung.
Der piemontesische Wein, die griechischen Oliven, der spanische Chorizo. Wie gut haben diese Leckerbissen im Urlaub geschmeckt? Da möchte man doch diese kulinarischen Souvenirs aus den Ferien mit nach Hause nehmen. Aber kennen Sie das? Der gute Tropfen, die aromatischen Früchte, die herzhafte Wurst, das schmeckt einfach nicht mehr gleich gut zu Hause wie in Asti, wie in Athen oder Andalusien. Woran liegt das? Remo Vitelli hat sich auf die Suche gemacht nach wissenschaftlichen Erklärungen.
Sie kennt das Phänomen aus eigener Erfahrung, die Lebensmitteltechnologin Corinne Gantenbein.
Ja, das habe ich schon festgestellt, das ist ganz klar. Man war dann ganz begeistert vor Ort von einem Produkt, hat es heimgenommen und daheim, naja.
Dabei ernähren wir uns ja ständig von Dingen, die eine mehr oder weniger lange Reise hinter sich haben, sagt die Professorin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Die Lebensmittel sind ja generell so gemacht, dass sie auch über eine längere Distanz transportiert werden können.
Natürlich kann es sein, dass ein Lebensmittel auf der langen Heimreise nicht gut genug gekühlt wurde oder dass ein Wein auf der Autobahn derartig durchgeschüttelt wurde, dass man nun den ganzen Bodensatz mitschlürft. Aber
es liegt primär sicherlich mehr an uns.
Das heißt, das Problem ist nur in unserem Kopf. Was aber passiert in unserem Gehirn, wenn wir etwas essen? Der Neuropsychologe Björn Rasch sagt,
unsere ganze Wahrnehmung, also auch Geschmack und Geruch, hängt nicht nur vom Reiz ab, also nicht nur von dem, was wir essen oder riechen, sondern auch ganz stark von der Umgebung, von dem Kontext, in dem unsere Wahrnehmung passiert. Und deswegen würde ich dort stark vermuten, dass ein solcher Unterschied daran liegt, wir haben uns in einer Urlaubsumgebung, dort hat es uns geschmeckt, dort waren viele andere Faktoren in diesem Kontext. Und wenn wir dann in den doch vielleicht etwas stressigeren Alltag hier nach Hause zurückkehren, dann ist eben unsere Wahrnehmung verändert oder kann verändert sein.
Kommt dazu, wer aus den Ferien etwas Köstliches mit nach Hause nimmt, hofft ja wohl auch ein Stück Ferienglück zurückzubekommen beim Essen oder Trinken. Und perfiderweise hofft man oft vergeblich.
Man fragt sich dann vielleicht oder ist vielleicht enttäuscht, warum das nicht passiert. Und vielleicht denkt man dann, ach Mensch, es schmeckt doch gar nicht so gut wie in den Ferien, weil eben diese ganz große Entspannung, die man hoffentlich hat dann im Urlaub, dann eben doch nicht so leicht wieder zurückzuholen ist durch ein Essen, das ich dort jetzt mitgebracht habe.
Vielleicht kann man ja versuchen, seine Neuronen ein Schnippchen zu schlagen. Immerhin, der Professor von der Uni Zürich hat einen kleinen Tipp parat. Er empfiehlt,
wenn man sich dann wieder in den Urlaub zurückversetzen will, vielleicht noch etwas mehr zu tun, sich auch vielleicht ein bisschen Zeit zu nehmen, noch ein paar Bilder anzuschauen und vielleicht schmeckt dann das Lebensmittel doch eigentlich wieder ganz gut wie im Urlaub.
Sie liegen einfach herum, so lange, dass wir sie gar nicht mehr wahrnehmen. Wir horten zig Dinge, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Sie aber fortzuwerfen, das bringen wir dann doch nicht übers Herz. Warum eigentlich nicht? Dieser Frage geht SRF 2 Kultur in einer Sommerserie nach.
Das Museum der unnützen Dinge.
Heute erzählt Jennifer Kakshuri, weshalb sie sich nicht von ihrer ersten Identitätskarte trennen kann.
Meine alte Identitätskarte von 1984. Ein faltbares Stück leicht kartoniertes Papier aus einem undefinierbaren Beige mit einem filigranen Muster drauf. Oben links das Schweizer Kreuz, darunter in Großbuchstaben gedruckt, Schweizer Bürger, Citoyen Suisse, Cittadino Svizzero. Aufgeklappt, ein Foto von mir mit Stempel der Einwohnerkontrolle. Unter dem Bild meine Unterschrift in Schnürchenschrift. Aus dem I-Punkt des Kakshuri ein schwungvoller Schweif zu einem Bogen gezogen, der den Nachnamen unterstreicht. Der restliche Text auf dem Papier ist vorgedruckt und was meine Person betrifft, mit Schreibmaschine ergänzt. Heimatort, geboren am, Adresse, Haare, Augen und Größe. Dort bei Größe steht wachsend. Ich war damals 10 Jahre alt. Dieses gefaltete Papier ist wie eine Eintrittskarte in meine Erinnerung und sie katapultiert mich zurück zu jenem Tag, als meine Mutter mir sagte, ich solle mich schön machen für den Termin beim Fotografen im Dorf. Für genau diese Fotografie in meiner ersten Identitätskarte. Denn ich war damals, 1984, ganz frisch und neu, wie der Rest der Familie auch, eingebürgerte Schweizerin. Ich zog ein gelbes Rollkragenshirt an und steckte meine poppigste Spange in mein Haar. Ich hatte zwar, wie die anderen Schweizer Kinder auch, einen dunkelbraunen Setzkasten, in den ich Steinchen aus den Bündner Bergen und Maroni aus dem Tessin stellte Und ich hatte auch ein ledernes Portemonnaie mit Kordel. Aber erst mit dieser Idee glaubte ich, richtige Schweizerin geworden zu sein. Und ich glaubte übrigens auch, dass meine Mutter jetzt neben persischem Reis und amerikanischen Pancakes auch Fleischvögel kochen, Rösti braten, Apfelwehe backen und ab und zu Ris Kasimir auftischen würde. Ich dachte auch, wir würden jetzt, wie andere Familien auch, Wappenscheiben ins Fenster hängen und Geranien auf die Fensterbretter stellen. Doch all das geschah nie. Diese alte Idee, die im Jahr 1989 ablief, horte ich in einer Schublade neben meinem jetzigen Schweizer Pass. Sie erinnert mich nicht nur an meine Sehnsucht, als Kind genau gleich zu sein wie alle anderen Kinder auch. Sie erinnert mich auch daran, wie ein Polizeiauto eines Morgens bei uns vorfuhr und meine Mutter uns Kinder vor Schreck anschrie, was wir wohl angestellt haben. Die Polizei sei da. Wir hatten nichts angestellt. Es war der unangekündigte Besuch des Schweizermachers. Der Polizist setzte sich zu uns an den Esstisch und wollte wissen, zu wem wir in die Schule gingen, was wir zuletzt im Fach Realien gelernt hätten und ob wir gern Zürichdeutsch reden würden. Damals, als Zehnjährige, dachte ich, diese Identitätskarten mit unseren Fotos und unseren Namen, mit den Angaben zu Größe und Augenfarbe, würden unsere Familie zu Schweizern machen. Wenn ich die Idee heute in den Händen halte, weiß ich zwar, ja, wir sind Schweizer, doch wir bleiben fremd.
Pumpender Disco-Beat, Schulterpolster, viskose Kleider in schreienden Neontönen. Die 80er Jahre haben halt schon ihren Reiz gehabt. Auch für Kulturredaktor Sebastian Günther.
Covermania. Vom Original zur Kopie.
Seine Geschichte beginnt in den tiefen 1980ern auf dem Dancefloor bei Olivia Newton-John.
Das war 1980. Ich hörte Xanadu von Olivia Newton-John und fand das toll. Heimlich natürlich. Schließlich war ich gerade mal Teenager, Junge noch dazu und damit erklärtermaßen ein harter Typ. Außerdem verstand ich nie, warum man Schlagrahm so emphatisch ansprechen musste. Sahne-Du. Ein klassischer Fall von weißer Riese Wumbabar. Kein Wörterbuch konnte helfen. Jahre später, das Hormongewitter hatte sich gelegt, es gab sie doch, die Frauen, die Softies mochten, und ich hätte nun ein ganz entspannter Fan von musikalischem Süßkram werden können und wurde es dann doch nicht. So blieb Sahne Du ein musikalisches Adoleszenzrätsel ohne Aussicht auf Lösung. Sahne Du. Bis ich eines Tages diesen Song im Radio hörte. Sahne Du. Now we are here in Xanadu, Xanadu, your neon lights. Ja, ja, das ist dieselbe Melodie, derselbe Text, aber dann doch wieder nicht. Kein Disco-Kugel-Talmi, kein Geschmachte, kein falscher Schmerz. Etwas Echtes, gerade weil es so elfisch daherkommt wie ein seltsamer Traum. Und was hat es mit Xanadu auf sich? For you, Xanadu. Jedes Radio hat heute eine Homepage. Dort gibt es eine Tracklist. Und da fand ich Xanadu beginnend mit einem X. Kein Wunder, dass ich damals vergeblich suchte. Und was verbirgt sich hinter Xanadu? Selbst Wikipedia weiß heute nicht viel mehr als der englische Romantiker Samuel Taylor Coleridge, der 1816 schrieb, in Xanadu schuf Kublai Khan ein prunkvolles Vergnügungsschloss, wo Alf, der heilige Strom, durchfloss, in tiefen Höhlen unendlich groß, hinab zum dunklen Ozean. Dem kommt Sarah Blasco mit ihrer Coverversion viel näher.
Where nobody dared to go, the love that we came to know, they call it Xanadu. And now, open your eyes and see, what we have made is real, they call it Xanadu. eternally. Xanadu, Xanadu, now we are here in Xanadu. Xanadu, Xanadu, now we are here in Xanadu. Xanadu, your neon lights will shine for you, Xanadu. The love, the echoes of long ago, you needed the world to know they are in Xanadu. The dream that came through a million years, that lived on through all the tears, it came to Xanadu. A million lights are dancing, and there you are, a shooting star. Everlasting love, and you're here with me eternally. Xanadu, Xanadu, now we are here in Xanadu. Xanadu, Xanadu,
der Sehnsuchtsort Xanadu. Kulturredaktor Sebastian Günther hat ihn wiederentdeckt bei der australischen Singer-Songwriterin Sarah Blaskow.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.